30. November, 19.41 Uhr. Sonntagabend. Und wir kommen endlich dazu, ganz im Gegensatz zu unserer bisherigen, immer sehr chronologischen Herangehensweise. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen über den Wien-Samstag gesprochen im Schwerpunkt. Unseren Besuch auf dem Friedhof. Aber wir haben gar nicht über den Freitagabend gesprochen.
Ja.
Beziehungsweise warum wir überhaupt, was wir überhaupt in Wien machen. Auch ja. Das haben wir vielleicht mal in der Folge zuvor, aber noch gar nicht so in einer plausiblen Zusammenfassung, dass man versteht, was haben wir da überhaupt in Wien gemacht. Ja. Magst du mal ein bisschen erzählen?
Wir wurden eingeladen nach Wien von den Ultras von Rapid Wien, die einmal im Jahr eine Veranstaltung durch oder eine Kampagne durchführen, in der die Ultras Spenden sammeln für eine karitative Organisation aus Wien mit einem bestimmten guten Zweck. Und dieses Jahr bestand dieser Zweck oder dreht sich dieser Zweck um das Thema Autismus. Es wurde Spenden gesammelt für eine Autismusorganisation aus Wien. Und diese Spenden werden immer auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt. Pfandbecherabgabe im Stadion zum Beispiel bei gewissen Spielen. Und dieses Jahr zu diesem Thema passend haben sie uns eingeladen, diese Kampagne praktisch zu unterstützen. Und unter anderem durch ein großes Kino-Event mit dem Wochenendrebellenfilm, organisiert von den Ultras in Wien, zu dem wir kommen sollten, um was zu sagen, Fragen zu beantworten und mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen über den Film, über Autismus, über die Vereinssuche. Und ja, auch noch ein paar andere Termine standen dann für das Wochenende auf dem Plan. Ich sollte unsere Bücher, also Chaos auf Augenhöhe und Wir Wochenendrebellen, versteigern zugunsten der Kampagne nach dem Spiel. Und ich sollte auch in der Halbzeit auf dem Platz kurz was sagen.
Genau. Da bist du jetzt schon beim Spiel insgesamt. Ja. Beziehungsweise eigentlich hast du ganz gut so die groben Fixpunkte der Planung, also dessen, was du wusstest, ja, als wir uns dort auf den Weg hingemacht haben. Weil das ist, glaube ich, für dich immer so ein auch ganz wichtiger Aspekt eigentlich, dass du so ein bisschen weißt, was kommt da auf dich zu, oder?
Schon.
Und du wirst mir zustimmen, wenn ich dir sage, dass Wien etwas war, wo wir sehr früh mit einer gewissen Form von Gelassenheit auch hinfahren konnten.
Ja.
Ja, weil man sehr schnell den Eindruck hatte, dass es unglaublich gut organisiert ist. Mhm. Wir haben das in der letzten Folge ja schon angesprochen, aber ich glaube, darüber können wir uns so ein bisschen ein Urteil anmaßen, ohne dass wir dort, also wir haben jetzt keine, wie heißt das bei den Promis, wenn die auf der Tour sind, so ein Rider. Weißt du, also so eine Liste an Sachen, was du erwartest, wenn du ankommst. Also was weiß ich, eine Flasche Shampoos und nur rote M&Ms.
Aber ich glaube, nach der Wien-Geschichte könnten wir sowas machen, mit sowas anfangen eigentlich, dass das jetzt so die Bar ist, die wir erwarten.
Nein, also das war sehr, sehr, sehr schön, aber es ist ja im Umkehrschluss auch so, dass wir uns auch schon sehr, sehr häufig wohlgefühlt haben, wo es nicht so gut vorbereitet war, weil es dann vielleicht dann trotzdem mit den Menschen genauso gut gepasst hat wie in Wien oder irgendwie sowas.
Stimmt. Weißt du?
Von daher, das würde ich gar nicht sagen, aber das ist vielleicht etwas, was wir auf der Hinfahrt schon gespürt haben, dass das ziemlich gut organisiert sein wird, was für mich entlastend ist, weil ich mir um weniger Dinge Gedanken machen muss, was aber insbesondere für dich dann wahnsinnig entlastend ist.
Die haben sich um mehr Dinge Gedanken gemacht als du.
Ja, ja, das stimmt. Ja, aber was war denn da? Das dachten wir doch ein ganz konkretes Beispiel.
Ja, die haben dabei darauf geachtet, dass die Früchte, die sie auf das Hotelzimmer legen, keine langen Transportwege aus anderen Ländern hinter sich haben, sondern direkt aus Österreich kommen.
Genau, deswegen gab es keine Bananen, weil es halt keine österreichischen Bananen gibt. Es gab Apfel und Birne. Und das war tatsächlich etwas, wo auch ich dann gesagt habe, wow, weil wir da bisher, also ich kaufe jetzt auch keine Erdbeeren im Winter oder irgendwie sowas, aber wir achten nicht so konsequent drauf, dass wir, oder achten bisher glücklicherweise auch nicht so konsequent drauf, dass wir auch sagen, okay, alles was so Früchte sind, wo man weiß, die haben einen Verkehr hinter sich oder eine höhere CO2-Belastung, die lässt man außen vor, weil dann wird es eng, glaube ich.
Aber wenn ich in der Schweiz einkaufen gehe, achte ich schon drauf, dass ich für mich Früchte aus der Schweiz nur kaufe. Oder aus dem europäischen Ausland. Aber es ist nicht so, dass wenn ich praktisch, wenn das jetzt etwas gelegen hätte, dass ich das so nicht gegessen hätte.
Deswegen. Das weiß ich. Aber es war halt ein kleiner Punkt neben diesen zwei bereitgelegten FFP2-Masken und alles und so. Also man hat halt gesehen, okay, das ist jetzt nicht die Standardausrüstung des Hotels mit einer Flasche Wasser und einem Willkommensbrief, sondern das war insgesamt von vorne bis hinten einfach ganz, ganz fantastisch organisiert. Das muss man vielleicht so grundsätzlich vorweg sagen. Eventuell sogar zu vorsichtig. Ja, also ich habe mit dem Hauptorganisator, mit dem Alex zwischenzeitlich gesprochen, der halt schon auch ein bisschen vorsichtig natürlich war und nicht die großen Events mit dir veranstaltet, dass er zum Beispiel sagt, Mensch, wir gehen mit einer gesamten Gruppe irgendwie zu dem Friedhof oder irgendwas. Mhm. Oder wir haben dort mehr Veranstaltungen mit mehreren Leuten, weil er dir dann auch die Möglichkeit die Schonung ein wenig gedacht hat, dass du die brauchst. Und es stellte sich heraus, ja, es war vielleicht nicht schlecht, weil dir ging es den einen Abend, ging es dir wirklich richtig schlecht dann plötzlich, ne?
Ja, hatte ich dann Kopfschmerzen.
So ein bisschen, also eine Form von Kopfschmerz, wo du sagtest, die hast du die so in der Intensität bisher gar nicht kanntest.
Ja, das war, also ich meine, wir waren auf dem Prater, da waren sehr, sehr viele Lichter, geflackert, bunt etc. Es war den ganzen Tag, kam ja praktisch irgendwie
eine Dopamin
Geräusche nach der so, also das glaube ich klar, dass das da passieren kann.
Ging ja auch zum Glück relativ schnell durch deine neuen Ohrhörer, die du hast, konntest du dich relativ schnell in den ruhigen Zustand versetzen. Magst du vielleicht da so mal ganz kurz als Abschweif 2-3 Sätze drüber sagen, weil da kam in den letzten 14 Tagen so die meisten Nachfragen.
Stimmt, da kam einiges.
Was du da genau hast und wie du damit klarkommst und ja.
Ja, also das war.
Und vielleicht bitte dazu sagen, dass wir kriegen da ja kein Geld für. Es geht jetzt wirklich nur darum,
deine Erfahrung. Ja, haben halt Leute nachgefragt. So. Ja. Es war so, dass so vor ein paar Wochen, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, gab es so einen Meltdown vermutlich in der Mensa. Beziehungsweise einen Overload auf jeden Fall in der Mensa. Und danach war halt irgendwie klar, okay, das geht so nicht weiter, da müssen wir irgendwas machen. Und ich habe mir dann eben Ohrenschützer, aber halt in ihr Ohrenschützer geholt, weil diese großen Dinger kann ich halt nicht zum Beispiel in so einer Mensa-Situation immer mit mir rumtragen, sondern ich brauche etwas, was in meinen Gürtel passt, wo auch meine Karten drin sind. Das heißt, was ich in jeder Situation eigentlich sofort rausholen kann, mir in die Ohren stecken kann. Und da gingen dann eben diese Loop-Ohrenschützer, weil die halt sehr klein sind und auch mehrere Stufen haben. Es gibt eine Stufe, in der man auch sehr gut ansprechbar ist, zum Beispiel, aber Hintergrundgeräusche gedämpft werden. Und man kann es aber auch, wenn man wirklich, wirklich Ruhe haben möchte, dann kann man auch es auf die stärkste Stufe stellen, dann hört man wirklich nur noch sehr wenig. Und die trage ich jetzt eigentlich immer mit mir rum. Und hatte sie auch in Wien zum Glück dabei, weil direkt auf der Hinfahrt hatten wir im Bistro, im Bordbistro, also ein Vierer weiter, so eine unangenehme Gruppe von Männern, die so unfassbar laut und irgendwie total raumeinnehmend und unangenehm waren, dass ich sie direkt sehr gut brauchen konnte. Und auch dann in Wien nach dem Tag war es dann gut, neben der Schlafmaske für die Augen dann auch die Ohren abdecken zu können. So. Ja, die funktionieren gut.
Ja, wenn es da weitere Fragen gibt, her damit. Dann können wir das gegebenenfalls separat nochmal irgendwann machen. Aber bleiben wir in Wien. Du hast über die Planung so ein bisschen gesprochen. Lass uns vielleicht als nächstes über den Freitagabend dann wirklich direkt sprechen. Also quasi Kinovorstellung in zwei Sälen parallel. Ich glaube insgesamt fast 600 Leute, 400 Leute. Mhm. Nee, ich glaube 600, muss ich nochmal fragen. Die Zahl habe ich jetzt tatsächlich gar nicht parat. Es gab, glaube ich, eine Zahl, was Kapazität war und es gab dann eine Anzahl, was tatsächlich da war.
Wobei die echt, also einer war ja völlig überfüllt fast schon und der andere war auch ziemlich voll.
Ja, aber ich glaube, muss ich nochmal fragen. Ich meine, es wären dann doch auf jeden Fall weniger gewesen als ursprünglich geplant. Spielt aber auch keine Rolle, weil es waren auf jeden Fall eine Menge. Wie hast du das dort im Vergleich zu anderen Veranstaltungen empfunden? Ich meine, du warst ja schon mal in Österreich. Für eine Lesung waren wir schon mal da. Aber in Wien waren wir ja noch nicht und dann im Fußballkontext und dann auf Einladung der, der Ultras, das ist ja auch eine eigentlich eher skurrile Mischung. Ja. Ja. Also nicht, dass wir nicht schon mit Ultras zu tun gehabt hätten oder so, aber es ist ja dann doch nicht die Regel, sagen wir mal.
Stimmt. Es war eine sehr krasse Stimmung. Also die Veranstaltung, das Format der Veranstaltung war ja relativ gewöhnlich, wie wir das schon oft hatten. Die Leute gucken den Film und dann werden Fragen beantwortet am Ende. Wir hatten das auch schon mal, dass der Film in zwei Sälen parallel läuft und wir praktisch vom einen Saal in den anderen laufen, um dann erst dem einen die Fragen zu beantworten, dann dem anderen. Aber die Stimmung war schon außergewöhnlich gut. Es war natürlich auch, es waren sehr viele Menschen, mehr Menschen als bei den meisten Veranstaltungen, weil es halt Wien war und weil es zwei Säle waren und weil es von den Ultras organisiert wurde, war es eben sehr voll. Aber auch das Publikum war sehr war ungewöhnlich ausgelassen. Also ich bin ja zum Beispiel jemand, der, ja, wenn ich einen sehr guten Film gesehen habe, dann sitze ich noch ein paar Minuten danach im Kinosessel und denke halt sehr viel drüber nach. So. Und auch wenn ich irgendwie aufgeregt bin oder wenn ein Film mich enthusiastisch stimmt, dann würde mir man das nicht ansehen von außen. Aber den ZuschauerInnen im Kinosaal in Wien bei Wochenendrebellen, den hat man angesehen, dass sie sehr enthusiastisch waren nach dem Film. Die haben teilweise zum Abspann, also ich weiß nicht, wahrscheinlich die meisten HörerInnen haben den Film gesehen und kennen den Abspann, aber der Abspann besteht daraus, dass Bilder von unseren echten Reisen, von unseren echten Stadiontouren gezeigt werden, auch aus dem Podcast, wie wir Podcast teilweise, also praktisch Bilder der echten Geschichte werden gezeigt, dazu spielt Musik und eben die Credits. Und zu diesem Abspann, wo dann eben Musik war, haben Leute mitgesungen und getanzt, also sind im Saal aufgestanden und haben getanzt, was mir zum Beispiel völlig fernliegen würde, aber was natürlich trotzdem ein sehr cooler Anblick ist. Ich würde sagen, grundsätzlich alle Wege, irgendwie Freude zu zeigen oder auch nicht anderen zu zeigen, sind gleich valide. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön zu sehen, also für mich ist es einfach schön zu sehen, dass Menschen Freude an dem Film hatten und dass die Stimmung auch so positiv ist, weil es ja eben kein in dem Sinne so leichter Film ist, dass es ja schon ein ernsthaftes Thema ist und dass auch Schwierigkeiten, Probleme nicht verschwiegen werden. Und dann ist es gut zu sehen, dass das dennoch die Stimmung ist, die von dem Film am Ende so bleibt, weil das sollte es ja auch sein. Das ist, war die Absicht.
Hast du den Abend denn noch Reaktionen wahrgenommen? Und wenn ja, wie fielen die so für dich aus? Oder kannst du es aus der Fragerunde heraus so ein bisschen herauslesen?
Ja, die Fragen waren ähnliche, wie ich sie schon gewohnt war. Ein paar Fragen habe ich, also ich glaube so ein, zwei Fragen, die ich nicht so wirklich verstanden habe, glaube ich. Aber eigentlich waren das übliche Fragen, die ich auch schon mal beantwortet habe. Es gab halt nach der offiziellen Fragerunde, die Fragerunde musste im ersten Saal ja abgebrochen werden, weil wir in den zweiten Saal laufen mussten, wo dann der Film zu Ende war. Und dementsprechend war es relativ kurz. Es waren vielleicht 6, 7 Fragen pro Saal, die möglich waren, die gestellt wurden. Und danach kam dann eben noch im zweiten Saal, wo wir eben etwas mehr Zeit hatten, kamen danach ja noch Leute dann privat praktisch zu mir und zu uns und haben uns weiter ein bisschen ausgefragt über auch über das Spiel dann, wo wir am Sonntag dann hingehen werden und über den Verlauf meines Studiums, also über ein bisschen persönlichere Dinge.
Dann springen wir doch gleich zum Spiel. Das war ja dann eigentlich so der große Part, würde ich noch sagen, über den sich definitiv noch zu sprechen lohnt, oder?
Ja.
Wir sind zunächst einmal mit einer Straßenbahnlinie gefahren, die, wie ich das Instagram entnommen habe, ein wenig für Aufruhr gesorgt hat, weil du es gewagt hast, es falsch auszusprechen. Klär mich auf, was ist los? Welcher gravierende Fehler ist hier unterlaufen?
Wir hatten den Arsch offen, teilweise in den Kommentaren, das ist unfassbar.
Und warum bist du dafür auf Instagram gekreuzigt worden?
Erzähl. Es geht um eine Straßenbahnlinie, so, falls es wem aufgefallen ist, dass der Genus von Straßenbahnlinie ist im Deutschen feminin, ja, die die Linie, die Straßenbahnlinie und auch die Straßenbahn. 49. Die man in Wien wiederum hat sich wohl so etabliert, den 49er nennt. Das gilt für alle Straßenbahnlinien. Man spricht nicht von der Linie, sondern man spricht von dem und dann die Nummer. Leitet sich ab von dem Wagen, also den 49er Wagen statt der 49er Linie. Dementsprechend spreche ich jetzt auch mal von dem 49er. Aber der 49er hat eine, ach so, und das haben sehr, sehr viele Menschen irgendwie irrational stark persönlich genommen und haben sich, also es gab teilweise nette Kommentare, die darauf hingewiesen haben, dass wie man das in Wien ausspricht, aber es gab auch wirklich Kommentare, wo ich mir denke, habt ihr nichts anderes zu tun, so, also ja. Ja. Wo ich nicht verstehen kann. Es gibt echt, ich poste echt vieles, worüber man sich auch aufregen darf, weil man da sehr andere Meinungen zu haben kann, und ich poste auch vieles, wovon ich weiß, dass wenn ich das poste, kriege ich jetzt gleich. Also ich kann mich ja schon darauf einstellen, wenn ich bestimmte Videos hochlade, weiß ich, okay, heute gucke ich nicht mehr rein. Und bin darauf eingestellt, was da jetzt kommt, weil die Erfahrung habe ich mittlerweile. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich einen Shitstorm kriege wegen so einer Straßenbahnlinie, sorry. Habe ich nicht mit gerechnet.
Das kam unerwartet.
Ja, ja, aber mein Gott.
Ja. Ja, du musst halt berücksichtigen, vielleicht so ein bisschen, also du wirst ja eventuell, also mal unabhängig von der Veranstaltung, aber insgesamt an so einem Wochenende, und wenn das dann darüber berichtet wird, macht man sich ja jetzt auch nicht nur Freunde, sondern es wird auch Leute geben, die sagen, die einfach da völlig desinteressiert dran sind,
ja,
oder die auch finden, dass dem Thema zu viel Aufmerksamkeit beigemessen wird. Auch die wird es geben insgesamt. Und von daher...
Vielleicht war es tatsächlich bei manchen Kommentierenden nicht nur die Linie, sondern...
Also wer sich ein bisschen länger mit dir beschäftigt, findet ja unterschiedliche Kritikpunkte, die man haben kann. Und das ist ja auch durchaus legitim, wenn sie dementsprechend im Rahmen der freien Meinungsäußerung kundgetan werden. Nichtsdestotrotz mussten wir leider auch diesmal wieder Kommentare löschen.
Ja. Ich meine, ich habe ja auch ein Verständnis für Detailliebe. Ja, ich kann es grundsätzlich ja schon verstehen, dass man sowas anmerkt oder darauf hinweist. Das würde ich vielleicht sogar auch machen bei einem Thema, das mich sehr interessiert. Mhm. Aber also so im Ton vergriffen habe ich mich noch nie, wenn ich irgendwen korrigiert habe. Mal abgesehen davon, dass es keine richtige Korrektur ist.
Naja, es gibt halt, dir eilt halt der Ruf voraus, dass du sehr genau bist und dass du dich sehr tief auch mit der Historie des Vereins und so weiter beschäftigst. Von daher, ich kann das in ganz kleinen Teilen, also wie gesagt, den Inhalt, nicht die Art und Weise, kann ich das in Teilen nachvollziehen, aber nun gut. Lass uns zurückkehren zur Historie.
Zum 49er.
Zur Historie, denn wenn ich sage, wir springen zum Spielbesuch, dann erwarte ich natürlich schon, dass du so den Museumsbuch so ein bisschen mit abfrühstückst und darüber mal so ein bisschen erzählst, was so los war, weil das hat dich, glaube ich, auch etwas mehr gefesselt, als wir alle gedacht haben. Also ich kann es dir ja jetzt im Anschluss sagen, der Organisator hatte mich vorher gefragt, Mensch, was könnte denn sowas sein? Und ich habe so ein paar Ideen und hatte dann hinsichtlich Museum ganz vorsichtig gefragt, und ich habe gesagt, auf so ein Museum ist auf jeden Fall was Jason sehr interessieren wird, und habe dann so grob, ich weiß nicht mehr, ob ich genau eine Zeit gesagt habe, gefühlt so als so nach dem Motto, da kann man mal eine Stunde einplanen oder irgendwie sowas, und wir waren am Ende über 3 Stunden im Museum
und Stadion
zusammen mit dem Stadion, aber schon mit dem Schwerpunkt des Museums, würde ich sagen, insgesamt, weil es dich besonders gefesselt hat und Rapid natürlich zudem auch ein Verein mit besonderer Historie ist. Magst du so ein bisschen erzählen, so über das, was du gelernt hast, über die Historie und wie der Museumsbesuch für dich war?
Ja, also das Rapid-Museum ist erstmal, man würde tatsächlich denken, wie kann man da 3 Stunden füllen, ist ein relativ kleiner Raum, wenn man das mal vergleicht mit anderen, mit Museen von anderen Vereinen, wo wir schon waren, diese ganze Gebäudekomplexe einnehmen. Das Rapid-Museum ist praktisch im Kern tatsächlich einfach ein Raum, aber es ist so eben so ein System, dass praktisch alle Wände bestehen eigentlich fast ausschließlich aus Schubladen, die man öffnen kann. Und dann sieht man Ausstellungsstücke und die Geschichten dazu. Dann kann man es wieder schließen. So. Das heißt, es gibt in diesem recht kleinen Raum gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Und es gibt auch so Glasvitrinen, die man drehen kann, wo dann Dinge drin ausgestellt sind. Und die gesamte Geschichte des Vereins wird erzählt. Beginn mit, wie der Verein gegründet wurde, als praktisch Arbeitermannschaft einer Hutfabrik, wenn ich mich richtig erinnere. Haben wir auch in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, dass die kein einziges Spiel gewonnen haben in ihrer ersten Zeit und eben damals aber schon irgendwie bekannt waren oder Menschen aufgefallen ist, dass die außergewöhnlich
Das war aber noch zu Zeiten auf der Pfarrwiese.
Genau, ich, dass, ne? Dass die außergewöhnlich intensiv sozusagen bis zur letzten Sekunde auch in eher aussichtslosen Spielständen trotzdem weiterspielen und
da hat's dich sichtlich schon
versuchen. Ja. Das finde ich, eine, haben wir auch drüber gesprochen in der letzten Folge, finde ich gerade heute mit im modernen Kontext eine sehr, sehr sympathische und wichtige Einstellung und Charaktereigenschaft.
Eine Eigenschaft, die wir vielleicht auch in Zukunft noch verstärkt brauchen werden. Ja.
Und genau, das war eben noch, das war noch nicht in diesem Stadion, sondern das war eben auf dieser Fahrwiese. Aber es war eben so, dass schon zu diesen Zeiten, also als Österreich noch Teil der Doppelmonarchie war und die Analphabetisierungsrate eben sehr, sehr groß war, also wenige Menschen lesen konnten, ist diese Straßenbahn, also der 49er, ist damals schon dorthin gefahren, wo heute dieses Stadion liegt. Also das heutige Stadion gab es damals natürlich noch nicht. Aber der 49er ist damals schon praktisch dorthin gefahren und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde auch damals an dem Ort schon gespielt. Und deswegen, wegen dieser hohen Analphabetisierungsrate, hatten diese ganzen Straßenbahnlinien eben keine Namen oder praktisch Nummernschilder, sondern sie hatten Farbmuster zur Wiedererkennung. Und der 49er hatte als Farbmuster und das Schild, also dieses Farbmuster lag auch im Museum aus. Das war in einer dieser Schubladen, die man aufmachen konnte. Und dann lag da so ein großes Straßenbahnschild. Das war grün, weiß, grün gestreift. Und grün, weiß, grün wurden dann zu den Vereinsfarben von Rapid Wien. Ja, wegen dieser Straßenbahn. Und auch das Schild praktisch mit den Haltestellen des 49ers, liegt auch im Museum aus. Und da steht dann Hütteldorf. Hütteldorf ist, wo das Stadion eben heute liegt. Deswegen also ein Verein, dessen Geschichte so eng verbunden ist mit einer Straßenbahnlinie, das ist natürlich extrem cool. Und besonders cool ist eben auch, dass der 49er heute ja noch in dieses zum Stadion fährt. Es gibt wohl mittlerweile eine schnellere Verbindung mit der S-Bahn, aber deswegen ist der 49er dort ein bisschen redundant auf der Strecke geworden und ist nicht mehr praktisch der Standardweg zum Stadion. Aber wir mussten natürlich trotzdem dann den 49er zum Stadion von Rapid fahren, weil das es war dann natürlich Pflicht, wenn der Verein so eng verbunden ist mit dieser Straßenbahnlinie. Es gab auch noch vieles anderes in diesem Rapid-Museum. Es gab eine Jubelkammer, in die man reingehen konnte, wo man Fanjubel aufnehmen konnte. Ich bin jetzt nicht so die Jubelpersönlichkeit, glaube ich. Deswegen habe ich das gelassen. Es gab Videoausschnitte zu dieser sogenannten Rapid-Viertelstunde. Das ist so eine Art Mythos, glaube ich. Wäre mal interessant, das statistisch auszuwerten. Aber auf jeden Fall ist es eine Sage, die man bei Rapid Wien erzählt, dass die letzte Viertelstunde eben häufig nochmal das Spiel irgendwie gedreht wird, dass in der letzten Viertelstunde häufig nochmal besonders irgendwie sich ins Zeug gelegt wird und dann häufig auch nochmal irgendwie Dinge passieren.
Und ja, wobei ich dir da dahingehend so ein bisschen widersprechen würde.
Ja, das stand
würde
dort hier. So.
Ja, aber es ist ein Mythos, ja,
ja.
Aber es ist ja ein immer wieder praktizierter Mythos. Also unabhängig davon, ob es statistisch dann tatsächlich was bringt, ist es ja schon so, dass man in jedem Spiel merklich pünktlich zur 75. Minute die Rapid-Viertelstunde beginnt. Das ist schon, es werden sicherlich viele andere Fangruppen und Vereine dort auch so ihre speziellen Zeiten für spezielle Schlachtrufe vielleicht haben oder so. Aber ich glaube, da ist so diese Rapid-Viertelstunde schon recht einzigartig und kommt halt historisch aus einer Phase, wo es auch so passt.
Ist halt die Frage, ob das tatsächlich, ob man sich dort tatsächlich nicht praktisch Cherrypicking betrieben hat und sich eine einzelne Zeitperiode ausgesucht hat. Und dann aus dieser einzelnen Zeitperiode eben bestimmte Ereignisse. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich meine, es kann ja auch gut sein, dass es mal eine Fluktuation gibt, die tatsächlich signifikant ist, dass es wirklich in dieser letzten Viertelstunde im Schnitt über einen längeren Zeitraum mehr passiert als außerhalb möglich. Aber ob es so ist, ich weiß es nicht. Da müsste man wirklich mal eine Analyse durchführen. Aber jedenfalls zum Beispiel bei unserem Spiel hat Rapid innerhalb der letzten Viertelstunde verloren. So. Gut möglich, dass solche Ereignisse dann einfach weniger hängen bleiben und weniger praktisch berücksichtigt werden beim Bilden so eines Rituals. Aber unabhängig davon, ob da jetzt ob das tatsächlich so ist oder nicht. So ein Ritual ist natürlich schon irgendwie cool und vielleicht ist es dann ja auch ein bisschen, also eigentlich wäre es jetzt schon gar keine saubere Analyse mehr, wenn man die letzten Jahre mit einbeziehen würde, weil es ja auch gut möglich ist, dass allein das Bewusstsein über diese letzte Viertelstunde und die vermehrte Unterstützung der Fans in dieser Viertelstunde auch einen Einfluss auf die Wirksamkeit und den Spielstand in dieser letzten Viertelstunde. Also ne, ist natürlich jetzt kein Wundermittel, wenn man nur von dieser Viertelstunde weiß und sich besonders erzeugt.
Nee, das wäre klar, sonst würden sie sagen, wir nehmen die Rapid 90 Minuten fangen jetzt an.
Aber nichtsdestotrotz ist eine Kausalität natürlich nicht auszuschließen dazwischen.
Ja.
Genau, von dieser Rapid Viertelstunde war im Museum die Rede. Es gab auch einen
Guck mal, Fortuna Düsseldorf macht es genau umgekehrt. Die haben immer die Fortuna Dreiviertelstunde. Das sind komplette Halbzeiten, die eigentlich vollständig verschlafen. Ja. Die machen das anders einfach.
Ja, Entschuldigung. Neben der Rapid-Viertelstunde, es gab ganz viele praktisch Episoden irgendwie des Vereins, die dort gezeigt wurden. Es wurde eine elektronische Fußfessel ausgestellt von einem Spieler, der sie mal tragen musste. Mhm. Es wurde über die Zeit des Vereins unter der NS-Diktatur gesprochen. Es gab eine Schublade mit Aktenordnern über Opfer innerhalb des Vereins, Täter innerhalb des Vereins, Kollaborateure und eben diese ganze Dokumentation praktisch, die man auch nicht schließen konnte. Es war die einzige Schublade, die immer eine gewisse Lücke offen geblieben ist. Man konnte sie praktisch nicht schließen, um nicht damit abschließen zu können. So. Und es war, was ich dort ja auch gelernt habe durch die Person, die uns dort praktisch rumgeführt hat, dass Rapid Wien,
der sich da wahnsinnig viel Zeit und der natürlich eine sprudelnde, wir haben schon mal so jemanden kennengelernt, das war auch in Wien oder beziehungsweise haben es ja sehr, sehr häufig eigentlich, dass sich Menschen so ganz tief mit etwas auskennen, aber so in so einem Museum mit jemandem, der da so leidenschaftlich tief drinsteckt, das ist dann schon nochmal auch immer etwas, wo ich mich auch sehr entspannt zurücklehnen kann, weil ich weiß, jetzt kriegt Jason seinen Wissensdurst mal so ein bisschen unterfüttert. Das ist ja etwas, was ich dir nie bieten kann.
Ja,
weißt du? Und das war eine große Freude anzusehen. Gleichzeitig fand ich es natürlich selber spannend, aber das ist schon immer sehr speziell, finde ich. Ja.
Mhm. Und er hat uns eben unter anderem auch erzählt von der skurrilen Situation, dass Rapid Wien mal deutscher Meister war. Eben in der NS-Zeit, in der Österreich angeschlossen war. Und das auch ein bisschen ein schwieriges Thema ist, irgendwie, wie man im Verein damit umgeht. Weil es ist passiert so, es gab diese Meisterschaften. Man sagt im Verein rückblickend, dass in dieser Zeit, also es gibt praktisch nichts, es gibt kein Recht im Unrecht irgendwie. Also diese sportlichen Veranstaltungen kann man rückblickend nicht als fair, nicht als rechtens betrachten. So. Nichtsdestotrotz gab es eben diesen Titel und es gab auch schon mal eine Debatte eine vereinsinterne Debatte so um den Umgang damit, als Rapid Wien, bevor Bayer Leverkusen 2023 deutscher Meister geworden ist, 23, hat Rapid Wien mal gegen Leverkusen gespielt und wurde zum Beispiel innerhalb der Kurve wurde angestimmt, deutscher Meister, nur Rapid Wien so. Oder ich weiß nicht, wie der Gesang genau ging, aber es war auf jeden Fall, ging es eben darum, hat man auf diese Meisterschaft, auf diese deutsche Meisterschaft, die man gewonnen hat, angespielt. Und ringt der Verein eben auch noch so ein bisschen darum, wie genau man mit dieser Zeit umgeht. Aber sie wurde eben auch ausführlich im Vereinsmuseum behandelt. Genau, und deswegen war es insgesamt, also man konnte da sehr, sehr viel Zeit verbringen und wenn man wirklich alle Schubladen öffnen wollte und lesen. Ich fand es auch ganz interessant, immer die Parallele, die gezogen wird häufig zwischen Fußball und Religion. Das ist ja eine Parallele, die von der hört man irgendwie häufiger mal, irgendwie von einer eben häufig dann ja sogar irgendwie positiv umgedeuteten fanatischen Anhängerschaft irgendwie. Und da gab es eben auch es gab erstmal einen Andachtsraum, in dem tatsächlich praktisch ein Mosaik auch hang, das gestaltet war wie ein Kirchenfenster, aber im Stile von Rapid Wien. Das war schon sehr lustig irgendwie, weil es ist ja klar, wenn man so einen Andachtsraum gestaltet, Man kann natürlich es nicht auf eine Religion irgendwie beschränken. Man kann keine wie christlichen, muslimischen, jüdische etc. Symbole explizit haben, weil man es ja für alle, ist ja ein Andachtsraum irgendwie, der für alle offen sein muss, in dem alle genau vor dem Spiel theoretisch nochmal gehen könnten. Und dann hat man sich eben entschieden für ein Fenster im Stil, also für ein praktisch Kirchenfenster im Stile von Rapid Wien. Und auch im Vereinsmuseum wurde dieses Thema aufgegriffen. Auch dort war nochmal ein Foto von diesem Fenster und ja, so irgendwie mehrere Fanartikel und Sprüche, die irgendwie angespielt haben oder die praktisch Rapid Wien behandelt haben wie eine Religion. Und das finde ich ganz spannend, weil ich tatsächlich schon mal eine wissenschaftliche Studie gelesen habe, vor mehreren Jahren schon, die das tatsächlich mal neurologisch verglichen hat, was passiert im Gehirn von zutiefst gläubigen Menschen in Bezug auf ihre Religion und von Ultras, von starken Fußballfans und Anhängern eines Vereins. Und sie haben eben herausgefunden, dass das mehr als nur eine sprachliche Analogie ist, sondern dass die beteiligten Gehirnareale wirklich ähnliche sind. Also dass es tatsächlich Parallelen gibt, die eben auch Parallelen im Verhalten dann zeigen können. Und ich finde das irgendwie spannend, weil beides ja auch, also sowohl Religion als auch Fußball sind ja irgendwie Quellen, also nur zu dem einen habe ich deutlich mehr Bezug als zu dem anderen, aber nichtsdestotrotz kann man erstmal objektiv feststellen, dass beide prinzipiell oder Quellen sein können von sehr positivem Verhalten, also ne, was das bei Fußball betrifft, haben wir ja gesehen bei unserer Veranstaltung in Wien, ja, das, was Ultras dort organisiert haben für eine Veranstaltung, die sich der Inklusion und der radikalen Akzeptanz verschrieben hat. Das sind ja sehr, sehr positive Werte, die in ganz vielen so Fankurven.
Also Sport oder Fußball oder Fußballfans als dann doch schon auch gesellschaftbindendes Element.
Ja, genau.
Ja.
Und ursprünglich ist ja eigentlich auch der Gedanke vieler Religionen praktisch in guten Taten wettzueifern. Und die grundsätzlichen Botschaften vieler Religionen sind ja auch erstmal geeignete Fundamente für ein Zusammenleben. Ja, sowas wie Nächstenliebe als praktisch grundsätzliches Lebensprinzip ist sicherlich nicht verkehrt. Auch der Punkt Nächsten, der müsste, finde ich, ein 21. Jahrhundert Update bekommen, dass ich das nicht mehr nur auf den Nächsten beziehen darf, sondern dass man das auf alle beziehen muss. So, aber prinzipiell ja ein richtiger Gedanke. Und nichtsdestotrotz bei Religion noch sehr, sehr viel stärker als bei Fußball, birgt prinzipiell beides auch die Möglichkeit, negativ ausgelegt zu werden. Beides kann auch zu Gewalt führen. Wie gesagt, bei Religion tut es das deutlich häufiger und in größerem Ausmaße als beim Fußball. Nichtsdestotrotz sind auch das Verhaltensweisen, die man ja neurologisch erklären kann. Gewaltbereitschaft beispielsweise. Und deswegen gab das eben Anlass, sich das mal wissenschaftlich anzuschauen und es eben, ich werde die Studie verlinken in den Shownotes, dann kann man sich die Details durchlesen, aber man wird merken, dass es tatsächlich dass hinter dieser Analogie, die dort selbst bei Rapid Wien gezogen wird, dass da einiges hintersteckt.
Ist ja auch nicht ungewöhnlich.
Ja.
Also ist ja in vielen Fankreisen auch nicht unbedingt verpönt, relativ ernsthaft zu sagen, dass Fußball meine Religion ist oder irgendwie sowas. Also gerade könnte das jetzt nicht einschätzen, über welchen Anteil wir da sprechen und wer noch ein gewisses Maß an Distanz oder wer das wie weit auch zulässt und wie lebensbestimmend diese Religion
das,
dann auch
das
ist.
Das ist das Ding.
Aber das ist ja schon auch etwas, was wir auch immer wieder auf den Lesungen erzählen oder sehr, sehr häufig erzählen, dass es uns schon ja auch mittlerweile, wenn wir zum Fußball gehen, auch massiv beide beeindruckt. Bei mir hat dieser Prozess vielleicht sogar früher eingesetzt, weil du noch mit deiner Lieblingsvereinssuche beschäftigt warst. Aber mittlerweile auch häufig die Situation haben, dass wir schon noch massiv beeindruckt sind, wie viel Leidenschaft und Liebe Menschen und wie viel Zeit auch ihres Lebens sie in dieses Projekt mein Verein auch stecken.
Das ist halt der Punkt. Das lebensbestimmende Element ist eindeutig was diese beiden Komplexe verbindet. Ich fand es dennoch, als ich die Studie zum ersten Mal gelesen habe, recht beeindruckend und auch überraschend ein bisschen, weil Religion und Fußball ja schon eigentlich sehr, also ne, es scheint eine ähnliche Wirkung zu haben in Teilen, aber es sind ja eigentlich sehr verschiedene Dinge. Deswegen wundert es mich, dass Fußball diese Funktion einnehmen kann, weil Fußball erklärt ja praktisch nicht wo wir herkommen. Fußball liefert keine Erklärung dafür, ne, wieso wir eigentlich hier sind und wie das alles entstanden ist und was, wo das alles mal hingehen wird, was mit, ob es einen höheren Zweck gibt und vor allem nicht ja, dieser ganze Komplex ewiges Leben, was passiert nach dem Tod, das ist ja eigentlich das Entscheidende, was Religion so stark macht, meiner Meinung nach, diese Erzählung des ewigen Lebens irgendwie in einer Form. Deswegen wundert es mich sehr stark, dass Fußball das trotzdem einnehmen kann.
Ist diese Wirkung so stark, weil die sich nicht Gedanken machen über das Leben nach dem Tod zu diesem Zeitpunkt, sondern sehr, sehr glücklich sind, dass sie für ihr Leben einen massiv bedeutsamen Inhalt gefunden haben.
Ja, ja, diese Sinnfindung oder Bedeutung, das ist wahrscheinlich das verbindende Element.
Das wirst du ja so, wenn wir nie einen Verein finden, definitiv nicht kennenlernen. Ich glaube aber auch, selbst wenn es da einfach nochmal wahnsinnig, also man, es ist ja jetzt nicht so, dass man dann Fußballfan ist und dann jetzt gehört mein Leben Borussia Mönchengladbach oder so. Also wenn, überleg mal, du sitzt da und sagst, und jetzt gehört mein Leben dem VfR Aalen oder irgendwie sowas, was das für eine, wie traurig das
ist. Bei mir ist es ja eher eine, also ich habe ja ein deutlich rationaleres Verhältnis.
Das weiß ich.
Auch wenn ich fündig werden würde.
Aber neidest du nie jemanden etwas, aber
ob ich das gerne hätte.
Ob du es gerne hättest, so dieses, wenn du das manchmal so siehst, dieses Maß an Leidenschaft, dieses Maß an Verbundenheit, diese Intensität und all dies, glaubst du, dass dir da was fehlen könnte, irgendwie auf irgendeiner Ebene dadurch?
Oder? Also es fehlt mir nicht an Sinn in meiner Existenz. Ich habe eine für mich sehr, sehr klar beantwortete Sinnfrage, schon seit vielen Jahren. Ich weiß sehr genau, warum ich hier bin und was ich eigentlich möchte und was ich erreichen will. Deswegen, es fehlt mir in dem Sinne jetzt praktisch keinen Sinn oder kein höherer Sinn, mit dem ich mich irgendwie gerne verbinden würde, weil den habe ich schon und den werde ich auch immer haben, unabhängig, was da noch dazukommt. Aber ja, es hätte sicherlich Nachteile, so stark abhängig zu sein von etwas, worauf man ja gar keinen Einfluss hat. Also ob jetzt gewinnen oder verlieren, ob was mit dem Verein passiert. Natürlich, man kann sich dann engagieren, kann sich einbringen, kann dem Verein helfen, aber es ist ja immer ein Verein ist ja immer ein Kollektiv aus Tausenden, die dort Einfluss haben. Und man merkt das ja häufig, wenn Ultras auch mal sich zutiefst schämen für das, was so in ihrem Verein gerade passiert und man hat eigentlich keinen Einfluss darauf. Das ist etwas, wo ich sicherlich sehr vorsichtig, ich bin immer vorsichtig dabei, meinen Wohlbefinden abhängig zu machen von Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Mich in Abhängigkeitssituationen zu begeben, da bin ich immer recht vorsichtig mit. Und deswegen glaube ich, dass selbst wenn ich einen Verein finden würde eines Tages und dann einen Lieblingsverein hätte, dann würde ich mich in diesem Verein natürlich engagieren. Und sicherlich hätte ich dann auch dieses Gefühl von, ich schäme mich dafür, was hier falsch läuft. Ich glaube aber, es würde ja nicht meinen Charakter ändern. Es würde nichts daran ändern, dass ich Dinge rational angehe und dass ich es schon schaffen würde.
Und die Frage ist halt,
dominieren zu lassen.
Und zu welchem Zeitpunkt müsste all dies geschehen sein, dass es deine Prioritäten würde es ja nur verschieben können, wenn du sagst, auch in dieser Funktion kann ich trotzdem meinen Zielen nachkommen.
Richtig,
das käme ja noch dazu. Also wenn du jetzt sagen würdest, du wirst jetzt, was weiß ich, Ultra vom TuS Wanne-Eickel oder irgendwie sowas und mittwochs ist dann schon Treffen wegen Choreo-Vorbereitung und freitags ist dann dies und samstags geht's dann vorher schon zum Fanmarsch und danach noch da. Das ist ja etwas, was zeitlich,
das könnte ich zeitlich überhaupt nicht leisten.
Du gar nicht abdecken könntest. Es sei denn, du würdest sagen, doch, das ist mir wichtig, weil ich dort Ziele und Zwecke erfüllen kann oder irgendwas.
Das ist nicht möglich.
Also ich meine, du siehst ja bei den Ultras Rapid, die sich wo sich ein Teil der Gruppe einen Zeit lang darum kümmert und damit richtig gute Dinge erzielt. Und dann muss man ja auch neidlos anerkennen, wenn du überlegst, wie lange wir gesammelt haben für die Neven Subotic Stiftung, was das für ein Aufwand war und wie häufig wir unterwegs waren. Die Jungs wuppen wahrscheinlich jetzt eine etwas höhere Summe in einem deutlich kürzeren Zeitraum.
Ja, das kann man nicht, wir haben parallel noch ganz, ganz andere Dinge gemacht.
Das ist ja
also unser Plan, der ist richtig so, wie er ist.
Ich wollte es nicht.
Und vor allem ist mein Plan so richtig, wie er ist. Deswegen würde ich auch in einer solchen Situation, in der ich praktisch Fan würde, würde sich alles, was sich verändern würde, ist, dass alles, was jetzt aktuell Wochenendrebellen bezogen ist, bliebe Wochenendrebellen bezogen, aber würde sich dann eben, ne, also das Wochenendrebellenprojekt der Vereinssuche würde dann praktisch zu dem, wir haben den Verein gefunden und unterstützen den Verein. Aber so wie die Vereinssuche jetzt gerade ja nicht mein ganzes Leben dominiert und auch nicht praktisch meinen anderen Plänen im Weg steht, so würde dann auch der gefundene Verein praktisch dieselbe Rolle in meinem Leben einnehmen, wie jetzt die Vereinssuche. Hm. So muss man das betrachten.
Verstehe, okay. Okay, also ich wollte das jetzt auch nicht als Wettbewerb ausgestalten. Ich wollte nur sagen, dass ja in unterschiedlichen Lebenswegen unterschiedliche Ziele, was heißt unterschiedlich, dieselben Ziele dann trotzdem auch erreichbar werden.
Stimmt, aber ich glaube nicht, dass meine Ziele erreichbar sind auf eine andere Weise als die ich mir schon überlegt habe.
Okay. Nein, das würde ja auch wenig Sinn ergeben, jetzt den Plan nochmal zu ändern, um Gottes Willen.
Der Plan ist gut, so wie er ist. Muss man nicht in die Umsetzung machen.
Bitte nicht. Es ist schon alles schlimm genug, aber wenn du jetzt noch kommen würdest und sagen, also ich muss euch nochmal was sagen, ich habe den Plan jetzt nochmal umgeschmissen.
Nein, ich bin niemand, der, wenn mal was schief geht oder der durch Impulsivität einen ganzen Plan über den Haufen wirft. Ich bin derjenige, der ihn mal über 10 oder 20 Jahre verfolgt.
Das weiß ich. Ja, da habe ich auch keine Zweifel dran. Deswegen sage ich ja, ich habe daran bisher noch keinen Gedanken verschwendet, außer bis eben gerade dieser Gedanke aufkam und da ist mir gleich ganz schwummerig geworden, weil das sicherlich nochmal sehr, sehr speziell wäre. Ja. Ich habe dich aber beim Museum da so halb nur abgeholt.
Ich hatte das meiste aus dem Museum
bereits erzählt. Oder gibt es da ein Gesamtresümee dazu von dir zum Museumsbesuch?
Ich habe das meiste zum Museum bereits erzählt. Wir waren in den Umkleidekabinen noch. In den Umkleidekabinen habe ich beispielsweise einen Trikotdruckfehler entdeckt. Das war auch ziemlich lustig.
Da war eine andere Schriftart.
Ja, es war eine andere Schriftart.
Ja.
Und waren auch nochmal in dem leeren Stadion. Und
dann ja, wobei es natürlich auch schon wieder außergewöhnlich ist, dass wir noch in die Umkleidekabine dürfen an einem Spieltag, wo schon alles vorbereitet für die Spieler hängt. Das ist auch sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Ja, also das ist auch etwas, was du, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es immer so einzuschätzen weißt. Du machst dir zu wenig Gedanken. Mir ist das aufgefallen, als du jetzt das eine Bild verlinkt hast. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Da hast du so ein Bild verlinkt und da hatte ich dann nur so geguckt, da hast du dann geschrieben, im Alttext dann quasi Jason und Mirko auf dem Rasen und daneben noch andere Personen.
Ja.
Die anderen Personen sind halt mal so eben so Österreichs Fußballer des Jahres, die absolute Rapid-Legende, so mit allem drum und dran. So. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Dass du es da nicht, aber du machst dir halt wegen, das ist bei dir nie bösartig, das muss man immer wissen. Und bei dir kommt dann hinzu, dass es dir auch, glaube ich, völlig Bums ist, ne?
Was?
Also wenn jetzt da du dich mit zwei Leuten unterhältst oder drei Leuten oder vier Leuten oder fünf Leuten unterhältst, dann wäre für dich immer der Inhalt des Gesprächs der prägende Maßstab, ob du dieses Gespräch verlängerst oder verkürzt und niemals, hey, der hat aber 25 Mal die Champions League gewonnen oder sowas? Oder wäre das auch ein Faktor?
Nee, also ich habe Respekt vor der Lebensleistung von Personen.
Ja.
Und ich bin auch jemand, der Menschen eher an den Taten misst als an den Worten. Deswegen natürlich, wenn Menschen Dinge getan haben, die beeindruckend sind, dann verändert das das Gewicht des Wortes dieser Person. Das schon. Aber nur weil ich die Lebensleistung, also ich respektiere dann die Lebensleistung einer Person, aber nichtsdestotrotz ist erstmal im Gespräch praktisch hat jede Person irgendwie die gleiche Chance. Also aus einer Lebensleistung alleine und auch umgekehrt, praktisch.
Das meine ich ja.
Also wenn man.
Ich verstehe, was du meinst.
Wenn man glaubhaft machen kann, dass der Inhalt des Gesprächs, dass das eben mehr sind als leere Worte, sondern dass es tatsächlich Worte sind und nicht nur einfach irgendetwas dahingesagtes so, sondern wenn man sie mit Bedeutung füllt und das geht eben am besten durch eigenes Handeln, dann wird so ein Gespräch dann vielleicht eher verlängert und ansonsten ja nicht. Also da spielt nicht die Biografie der Person isoliert eine Rolle. Ist auch nicht so, dass sie gar keine Rolle spielt, sondern die Biografie der Person kann eben Einfluss auf das Gewicht der Worte haben.
Okay, verstehe. Es sei denn vielleicht wieder, es ist etwas, wo du sagst, das ist thematisch nochmal ein anderes Level. Also wenn da jetzt noch irgendwie ein Physikprofessor gestanden hätte aus Wien, der rund um das Thema Chaos forscht oder so.
Das wäre ja genau das.
Du, oder ist das dann so, wo du dann sagst, naja, so unvorbereitet mit dem im Smalltalk gehen, bringt eigentlich jetzt auch nichts viel.
Nee, das wäre genau die Situation, von der ich gesprochen habe. Dann wüsste ich, dass hinter dem, was die Person sagt, steckt nicht irgendwas, sondern da steckt jahrzehntelanges Studium, jahrzehntelange Erfahrung und Forschung. Und diese Worte haben ein anderes Gewicht als eine Person, die gerade ein YouTube-Video darüber gesehen hat, mit mir darüber spricht. Also das ist genau ja. die
und Unterscheidung. Diese, die und das ist eigentlich genau der Punkt. Wie kriegen wir diese Medienkompetenz ja. in die Schule?
Ja. ja.
Wenn das, da wäre doch schon mal, das wäre doch uns doch schon mal riesig geholfen, wenn man wüsste, dass wenn Wurstwilli 88 irgendwas ins Netz rotzt, dass das nicht unbedingt das Gleiche ist, wie wenn Stefan Ramsdorf uns was zum Klima erklärt oder ja. sowas. Und das wird halt häufig so getan.
Stimmt.
Das habe ich da unter einem Kommentar gelesen.
Das wäre so ein Kommentar. Das ist wirklich so, dass Kommentare behandelt werden wie Studien und so ja. zitiert werden, als wäre es eine Studie. So. Hm. Das ist interessant, ja, passiert.
Wobei man das ja auch traurigerweise sagen muss. Ich meine, letzte oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, habe ich irgendeinen Spiegelartikel gelesen und da wurde auch ganz selbstverständlich Apollo News zum Beispiel als Quelle angegeben. Ja. Wo ich dann auch sage, schwierig auf ganz vielen Ebenen. Aber wir schweifen völlig vom Thema, Entschuldigung.
Nee, das war das zum Museum.
Ja.
Und
das Spiel.
Ja, genau. Wir sind ja eigentlich zum Museum gekommen, weil über den 49er. Und mit dem 49er sind wir dann am Sonntag zum Spiel gefahren. Wir sind erstmal zum Stadion gefahren, dann sind wir nochmal zurückgefahren auf einen Weihnachtsmarkt an einem Schloss. Und von dort aus sind wir dann mit der S-Bahn wieder zum Spiel gefahren. Aber wir sind mal den 49er.
Und auf dem Parkdeck waren wir.
Und wir waren, genau, wir waren dann, kurz vor dem Spiel waren wir dann auf so einem Parkdeck, also auf so einem Parkhausdach ganz oben, wo man einen sehr, sehr coolen Blick über die Gleise des Bahnhofs auf das Stadion hatte. Dort noch ein Video aufgenommen, das gibt es auch auf unserem Instagram-Account, was ich von dort gefilmt habe. Überhaupt ganz, ganz, ganz viele Videos, Bilder zu unserem, ich habe unsere gesamte Wien-Reise sehr intensiv über den Instagram-Account begleitet, da kann man sich ganz viele Bilder und Videos anschauen. Und eben auch von diesem Parkdeck unter anderem. Und von diesem Parkdeck, von dem Parkdeck sind wir dann nochmal weggefahren, Weihnachtsmarkt, und dann nochmal zurückgefahren mit der S-Bahn zum Stadion. Und wir waren dann sehr früh im Stadion, also deutlich bevor das, 3 Stunden bevor das Spiel losging, waren wir im Stadion. Und dort wurde uns praktisch dann alles erklärt so, der Ablauf erklärt für den Abend und auch so die, alles gezeigt. Also wir hatten eine Loge als Rückzugsraum für mich, sowohl vor dem Spiel, nach dem Spiel, wo ich auch essen kann, wo ich Maske absetzen kann. Und wo ich auch während des Spiels hingehen könnte, falls ich halt jetzt schnell irgendwo hin muss. So. Aus der Kurve. Weil das Ziel war eigentlich, einen möglichst großen Teil des Spiels mit den Ultras in der Kurve verbringen zu können. Genau, das heißt, die Zeit vor dem Spiel haben wir dann, es wurde uns alles gezeigt. Ansonsten habe ich sie in dieser Loge verbracht. Hab dort eben noch ein bisschen gearbeitet und mich unterhalten. Und der Ablauf war eben so, dass wir ganz zu Beginn gibt es eben ein Choreo mit viel Rauch auch und Feuerwerkskörpern, sodass wir den Anfang noch nicht in der Kurve geguckt haben, weil sonst hätten wir sofort wieder gehen müssen, wegen des ganzen Rauches, den man da eingeatmet hätte. Deswegen haben wir den Beginn praktisch noch von außen geschaut und sind dann nachdem die Choreo so erledigt war, die Choreo konnten wir praktisch von vorne, dann war ja auch eigentlich cooler, die Choreo so zu sehen auch, mit Blick auf diese Kurve. Und nach der Choreo sind wir dann eben in den Block gegangen und haben dort dann die erste Halbzeit geguckt mit sehr, sehr, sehr intensiver Stimmung. Und der Vorsänger war die Person, die zugleich uns die Moderation übernommen hat. Mhm. Bei unserem Kino-Event. Das war auch sehr, das habe ich dann erst realisiert. So. Also Moment mal, das ist der mir vorgestern noch Fragen gestellt hat, der da gerade auf diesem Podest steht und diese Menge anbrüllt. So. Und wir wurden dann ja praktisch auch nochmal von der Kurve so willkommen geheißen. Also es gab eine Durchsage ganz am Anfang, wo auf dieses Kino-Event am Freitag hingewiesen wurde. Mhm. Und der Vorsänger hat nochmal darauf hingewiesen, dass wir in der Kurve stehen. Und dann haben wir eben gewunken und alle uns gesehen haben, so in der Kurve.
Ah, stimmt. Ja. Stimmt. Ja, das hatten wir so, glaube ich, auch noch. Das war auch eine Premiere, glaube ich, oder? Ja.
Ja, und da haben wir dann die erste Halbzeit geguckt.
Mhm. Und wenn du es jetzt von der Stimmung her und so weiter, so von den Eindrücken, ich meine, es gab die weitere Premiere, dass du plötzlich eine Fahne geschwenkt
hast. Ja, wir haben plötzlich eine Fahne in die Hand gedrückt und dann wurde auch gesagt, musst du nicht natürlich, aber ich hatte die Fahne dann in der Hand, dann hatte ich auch schon Lust natürlich.
Ja.
Es war auch so, es war eine Wiener Stadtflagge, es war keine Rapid-Flagge streng genommen, aber
ja,
ja die hat man in die Hand gedrückt und dann war ich auch irgendwie, war ich auch dabei.
Ja. Wie würdest du dann so diese, nehmen wir mal so diese ganze erste Halbzeit vielleicht gedanklich, wie würdest du die dann so zusammenfassen, so für dich? Es war ja schon die Intensität,
ja,
die du seit Dortmund-Südtribüne ja nicht mehr hattest, würde ich sagen.
Ja.
Oder?
Stimmt.
Also da war es sicherlich noch intensiver,
ja,
vielfach intensiver. Aber ich würde mal sagen, ansonsten so von der Anzahl an Menschen, Stimmung etc.
Ja.
war das so schon relativ nah dran. Immer natürlich mit der Option, die einfach fantastisch ist, dass du ja quasi schon direkt an der Treppe einen Safe Space hattest, dass man wirklich mit einem Sprung auf der Treppe war und dann auch wieder weg sein kann.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz schon halt eine Intensität, die du lange, lange, lange nicht hattest, glaube ich.
Ja, ja, es wussten natürlich eben durch diese Begrüßung am Anfang, wussten viele eben, dass wir das sind, das wussten einige, wo wir stehen und ich hatte ja, wir waren ja du da und Alex, das heißt ja zwei Personen und jeder von euch konnte auf einer Seite praktisch auch so aufpassen, dass ich irgendwie nicht angerempelt werde oder so, das heißt zwar die Enge war kein so problematisches, kein so problematischer Punkt, weil da war ich relativ gut geschützt und ich wurde nicht häufig irgendwie angerempelt oder angetouched oder so, ganz anders als auf der Südja, wo ich sofort wieder raus musste. Genau, und deswegen, das war unproblematisch. Pyro hat sich ja auch so in Grenzen gehalten, dass ich, also ne, am Anfang gab es viel Pyro und dann in der zur Rapid-Viertelstunde gab es viel Pyro, aber in dem Zeitraum, wo wir im Block waren, gab es kaum größere Pyro-Aktionen, also zumindest keine, wo viel Rauch entstanden ist, den ich dann eingeatmet hätte. Deswegen war auch das unproblematisch. Die Lautstärke, es war sicherlich laut, aber ich hatte meine Earplugs dabei und habe die dann immer auf die Stufe gestellt, die ich gerade brauche, sodass auch das immer unproblematisch war. Deswegen war das tatsächlich sehr gut auszuhalten. Das Spiel war ziemlich schlecht.
Ja.
Also es war ein absolutes Gehacke irgendwie. Es stand sehr lange 0-0. Es war sehr viel auf dem Boden gelegen und debattieren und gab nicht so wirklich einen Fluss. Aber ehrlich gesagt, aus der Kurve selbst, von ganz unten, hatte man auch gar nicht so den Überblick über das Spielfeld. Also,
es ist eine völlig andere Perspektive aufs Spiel, das muss man schon berücksichtigen.
Also stand schon deutlich
Es kann von dort noch beschissener aussehen, als es wirklich ist. Ja. Aber es kann halt auch, wenn sich viel vor dem Tor direkt einfach abspielt, einfach auch spektakulär wirken.
Ja, aber hat es halt nicht.
Aber nee, irgendwie so also so richtig, dass es so richtig packend war, einfach rein vom Spiel, das war's nicht. Nee.
Ja, deswegen stand vor allem so, also ich hatte vor allem die Kurve so im Blick und habe meine Blicke gingen viel eben durch die Ränge und auf die Personen, die da so um mich herum standen. Und es waren ja auch sehr, also eine kam mit so einem abgeschlagenen Schweinekopf.
Jason und ich haben gerade beschlossen, dass es Dinge gibt, die in Kurven passieren und die wir vielleicht auch ganz wertneutral erstmal so stehen lassen müssen, sollen, wollen, ganz völlig unabhängig davon, ob wir das gut oder schlecht finden, weil das in dem Moment dann gar keine Rolle spielt, weil es uns einfach in dem Moment gar nichts angeht, was vielleicht der Hintergrund für unterschiedlichste Aktionen ist. Deswegen würden wir so verfahren, wie wir es auch in der Vergangenheit immer gemacht haben, was dort so in diesen Kurven dann zum Teil passiert, lassen wir auch da. Das mag der ein oder andere dann vielleicht als feige oder sonstiges interpretieren. Wir sehen es, glaube ich, eher immer so ein bisschen auch als eine gewisse Form von Respekt gegen, dass wir dort in dem Wohnzimmer, also das ist nicht mein Wohnzimmer, das ist nicht dein Wohnzimmer, wo wir eingeladen werden. Und da gibt es zum Teil dann vielleicht auch andere Regeln. Also es ist da jetzt nichts,
Was nicht heißt, dass es da keine roten Linien gibt, wo es alle Menschen was angeht.
Aber von diesen roten Linien war es ja noch weit entfernt. Also wir möchten halt insgesamt nur nicht darüber sprechen, weil wir auch keinerlei Rückschlüsse in irgendeine Richtung, was, wie, wo, wann, das geht uns in dem Fall einfach nichts an. Es war natürlich so vom Erlebnis her etwas, in der Taktung, in der Intensität insgesamt mit Pyro und mein Sohn schwenkt Fahnen und all dem, was man da so erlebt hat, war es natürlich schon etwas, wo ich sage, uiuiui, wow, wow, wow. Ja, also das hat mich, und es war ja das gesamte Wochenende schon so, also ich glaube, dass das Spiel schon nochmal etwas war, was ja von der Platzierung, ich bin ja quasi direkt nach dem Spiel weg, weil ich dann mich in den Zug gestürzt habe, damit ich am nächsten Morgen sehr, sehr früh in Hamburg sein kann. Du bist ja dann noch ein bisschen geblieben sogar insgesamt und dadurch hatten wir ja auch gar nicht die Möglichkeit, uns so nach dem Spiel noch in irgendeiner Art und Weise so gegenseitig abzuholen, runterzufahren, so wie wir es sonst eigentlich manchmal haben nach Erlebnissen, dass wir danach entweder mit dem Zug zusammen irgendwo hinfahren oder wir halt zusammen im Hotel sind oder übernachten irgendwo oder sonstiges. Das war diesmal gar nicht gegeben, weil wir sofort danach uns so getrennt haben.
Ich muss und ja so sogar die Versteigerung alleine
machen. Und du hast sogar noch da kommen wir gleich noch zu, die Versteigerung alleine gemacht, aber das ist mir dann erst so bewusst geworden, dass ich dann so gar keinen hatte, so keinen Sparringspartner, mit dem ich das Geschehene mal insgesamt so auch mal nur so einigermaßen verarbeiten kann.
Ich hatte ja zumindest noch Alex, so bis ich
du hattest bin. Alex da noch, aber auch dort war ja noch nicht, also glaube ich jedenfalls nicht, dass du so weit warst. Warst du da schon in der Lage, das zu erfassen und zu verarbeiten?
Nee, also ich
glaube nicht. Du hast ja gelernt, also wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich mit dem Alex noch geschrieben, ich sage, geht's Jason gut? Ja, der sitzt hier und lernt.
Ja, das
hatten
wir so abgesprochen, dass, also ich habe prinzipiell gesagt, ich habe auch kein Problem damit, irgendwie, dass er mich praktisch zum Bahnhof bringt und dann gehe ich da in die ÖBB-Lounge und dann hatte ich noch, ich hatte so ungefähr drei Stunden.
Das hatte ich ihm auch nochmal gesagt, wo er gesagt hat, das kommt für ihn auf gar keinen Fall in
Frage. Da hat er darauf bestanden, dass er mich bis zum Zug bringt
praktisch. Ja, das hat er mir auch gesagt. Und ich verlasse diesen Bahnhof nicht, wenn ich nicht weiß, dass dieser Junge in diesem Zug sitzt und die Türen geschlossen sind und es in die richtige Richtung.
Genau, aber der Zug fuhr eben erst um 11:30.
Ja.
Und das heißt, wir hatten noch so ungefähr drei Stunden. Ich hatte nichts für die Uni gemacht an dem Wochenende. Hm. Also ganz wenig. Ich habe einmal eine Vorlesung geguckt, irgendwie im Hotelzimmer noch, aber ansonsten, ich habe dir erzählt, wie ich von dem einen Tag dann ins Hotel gekommen bin. Da ging gar nichts mehr. Mhm. Und auch ansonsten, natürlich, man hätte sich auch die Zeit irgendwie nehmen können am Wochenende. Aber da habe ich mich dann nicht so durchgerungen. Das war so cool, dass ich dann doch auf nichts verzichten wollte am Programmpunkten so. Und gesagt habe, okay, das Wochenende. Ich meine, ich habe mir auch mal eine ganze Woche für Bilbao genommen im ersten Semester. Also kann ich mir jetzt auch mal ein Wochenende für Wien nehmen im dritten. Mhm. Aber das hieß halt irgendwie, dass nach so einem intensiven Wochenende 0,0 Raum war, um das zu verarbeiten, sondern ich bin jetzt mit Alex von der Versteigerung, ich habe noch Abend gegessen in meiner Loge und dann sind wir zum Bahnhof, zum ÖBB-Bahnhof, sind in die ÖBB-Lounge gegangen. Alex hat sich noch ein Ticket nach Wiener Neustadt geholt, weil es wäre ja gar nicht reingekommen sonst.
Das gibt es ja gar nicht. Okay.
Und in der Lounge habe ich mich dann hingesessen, habe wirklich drei Stunden durchgezogen für die Uni.
Ja.
Und dann fuhr der Nachtzug. Und dann in dieser Schlafkabine habe ich auch erstmal eine Weile dann gebraucht, um runterzukommen, um tatsächlich einschlafen zu können. Das hat echt gedauert.
Gut, da kommen wir gleich noch im Detail zu.
Jetzt also nein, es gab keine Zeit danach, um es zu verarbeiten.
Okay, weil das war etwas, was mich so ein bisschen beschäftigt hatte irgendwie, dass da kein Sparringspartner war. Ja. Ich musste dann sehr schmunzeln, weil es dem Alex wohl ähnlich ging, als ich mit ihm gesprochen habe, dann irgendwie den nächsten Tag. Es folgte die Halbzeit und die Halbzeit 2. Magst du vielleicht über die Halbzeit und auch die zweite Halbzeit ein bisschen was erzählen?
Also in der Halbzeit war, wie gesagt, vorgesehen, dass wir auf dem Platz ein kurzes Interview geben, das dann praktisch im ganzen Stadion und auf der Anzeigetafel gezeigt wird. War erst das zweite Mal, glaube ich, dass ich in so einem vollen Stadion spreche. Das erste Mal war beim Supercup als Beginn, als Startpunkt der Promo-Tour für den Film.
Oh, stimmt, das war der allererste Termin, ne?
Da sind wir gerade aus Bulgarien zurückgekommen.
Oh ja.
Und sind so, wir hatten so fünf Tage Zugfahrten hinter uns, so ohne Dusche, ohne alles und mussten uns dann noch fertig machen für den Auftritt. Ja.
Der beste Urlaub, den ich je hatte.
Ja, es war geil.
Ja.
Das war also erst das zweite Mal. Aber ich habe es auch dort sehr genossen. Ich mag diese Rolle irgendwie, dort zu sprechen. Und ich habe eben eine Frage bekommen, wo ich kurz was sagen konnte zu: Wer sind wir? Was ist unsere Geschichte, unsere Suche? Und wo ich auch dann kurz über das Kino-Event von Freitag sprechen durfte. Das war natürlich viel zu kurz. Also die Fragen, das Q&A am Freitag war schon viel zu kurz. So eine Minute Redezeit ist natürlich, weiß man überhaupt nicht, wo fängt man an so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe mir so ein paar Formulierungen zurechtgelegt und ich habe es dann ganz gut hinbekommen, zusammenzufassen. und die wichtigen Schlagworte so zu nennen. Und dann, genau, ich habe auf der Trainerbank gesessen und gewartet praktisch darauf, dass ich loslegen soll. Und dann habe ich noch das Nachhaltigkeitstrikot geschenkt bekommen auf dem Platz.
Mhm.
Wurde ein Foto gemacht. Und dann habe ich später erst gesehen, dass auf dem Nachhaltigkeitstrikot noch der S-Bahnhof Düldorf als Wasserzeichen eingeprägt ist. Das, also perfektes Trikot eigentlich, Nachhaltigkeitstrikot,
ja,
mit dem Bahnhof,
ja, als
Wasserzeichen.
Ja, ich habe auch schon überlegt, wir müssen Nummer 73. Müssten wir Schals produzieren, ja. Wochenendrebellen, Chapter Hütteldorf oder
ja.
Das passt wirklich sehr, sehr, sehr gut, was das angeht.
Ja. Und dann war die Halbzeit eigentlich auch schon wieder vorbei.
Hm.
Da ist das Foto entstanden, was ich gepostet habe mit der Bildunterschrift.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, ich habe auch schon vorgeschlagen auf Blue Sky, dass so einfach anstelle von so, wir haben ja darüber gesprochen, wie nervig wir Halbzeitgewinnspiele finden, dass es immer total schlimm ist. Und da würde ich also als Vorschlag einfach überall anstatt von Halbzeitgewinnspielen mir ein Mikro in die Hand geben und mich halt ein paar Minuten reden lassen.
Okay.
Mir ist auch egal, über was eigentlich. Ich kann über unsere Vereinssuche erzählen, so wie hier. Ja. Ich kann über Neurodiversität erzählen. Ich kann über Quantenmechanik sprechen. Das ist mir völlig egal.
Ja.
Gebt mir einfach ein Mikro und ich gestalte die Halbzeit unterhaltsam.
Ja. Ja, ich stelle mir das gerade bildlich vor, irgendwie so, wie dann irgendwie der TSV Bitterfeld begrüßt Jason von Jutschenka in einer kurzen 10-minütigen Halbzeit-Ansprache zum Thema Quantenmechanik. Das wird bestimmt ein Brüller.
Das
wird bestimmt ein Brüller. Ja. Also ich glaube auch, dass...
Es ist genauso unterhaltsam wie diese Halbzeitgewinnspiele, aber man lernt immerhin was.
Naja, es ist aber schon was anderes. Ich glaube, dass die Leute eher zugucken, wie jemand aus 50 Metern versucht, einen Tennisball in eine aufgeblasene Krombacher Kiste oder so zu schmeißen.
Ich fand
was,
das immer
da, was war denn das Schlimmste, was wir bisher gesehen haben? Ich überlege gerade.
Es war so viel.
Es waren schon üble Sachen dabei, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja.
Wobei Spiele auch weniger geworden ist. Das ist ja auch, ich glaube, das könnte ja aber auch eher etwas werden, was vielleicht auch im amerikanischen Sport weit verbreitet ist, beim Basketball oder so.
Ja, da ist
es
noch schlimmer.
Da ist es, glaube ich, noch schlimmer. Also, dass da so viel, da ist, glaube ich, sehr, sehr viel so
mit
Cheerleadern.
Ich habe schon Paranoia vor sexistischen Cheerleader-Szenen, ob es da welche geben wird. Da bin ich schon so, naja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Du hast dann nach dem Spiel... habe ich mich verabschiedet und habe mich dann Richtung Bahnhof gemacht, weil mein Zug etwas früher fuhr, was heißt, ja, gute 3 Stunden früher fuhr als deiner. Und du hast dann noch die Versteigerung durchgeführt.
Ja.
Ja. Was wurde da versteigert? Wie lief das ab? Da habe ich ja nun gar nichts mitgekriegt und wir haben auch bisher noch gar nicht so viel darüber sprechen können, beziehungsweise ich habe dich noch gar nicht gefragt. Also erzähl mal, wie war das? Wie lief das ab?
Es wurden unsere Bücher, also einmal Wir Wochenendrebellen und Chaos auf Augenhöhe mit unserer Signatur drin und nochmal zusammen mit Rapidkarten wurden versteigert.
Mhm.
Und ich bin auf die Bühne gegangen, zusammen mit einer anderen Person von den Ultras und sie hat mich gefragt, worum es in den Büchern geht, ob ich kurz erzählen kann, worum es geht. Und ich habe eben einen kurzen Abriss gegeben vom Inhalt von Teil 1 und von Teil 2. Und dann ging es eben zur Versteigerung. Und es wurde eben noch kurz der Zweck erklärt, ne, mit Wiener helfen Wienern. Und dann ging die Versteigerung los. Und es wurde tatsächlich sehr, sehr viel mitgeboten. Ich glaube, es ging... Ich glaube, mit 100 oder 200 Euro, das war praktisch das Startgebot. Und dann hat sich relativ lang gezogen, weil sehr oft wurde dann nochmal erhöht und erhöht und erhöht. Und am Ende wurde das dann für 1000 Euro versteigert.
Wow.
Ja.
Für ein paar Bücher und ein paar Tickets.
Ja, wir waren, also Alex war sehr zufrieden, ich war auch sehr zufrieden.
Ja, das denke ich.
Und dann durfte ich der Person, die das ersteigert hatte, durfte ich dann überreichen.
Mhm.
Und als ich dann von der Bühne gegangen bin, wollten noch so ein paar Leute mit mir sprechen. Mhm. Auch Kinder, mit denen habe ich mich dann auch unterhalten. Und dann bin ich zurück in meine Loge, um noch Abend zu essen.
Ja.
Weil es gab ja sehr viele coole vegane Sachen in diesem VIP-Bereich so zu essen.
Ja.
Und genau, dort habe ich dann mit Alex noch eine Weile verbracht in der Loge. Noch gesehen, wie die Flutlichter ausgeschaltet werden. Dann war das Stadion praktisch, man hat ja so ein Panoramafenster aufs Stadion und so ein Stadion so komplett bei Nacht aus so einer Loge zu betrachten, das war auch speziell.
Mhm.
Und tatsächlich dafür, dass es ja eben Ultras sind und man ja sieht, wie ihr Leben so an dem Verein irgendwie hängt, fand ich es krass, wie gut die Stimmung doch noch war nach einer Niederlage. Nach einer Niederlage gegen den damals Tabellenletzten, der ihnen die Tabellenführung gekostet hat. So, ich dachte irgendwie, jetzt ist die Stimmung irgendwie ein bisschen runtergezogen, auch bei der Versteigerung und später. Das hat man so, also zumindest hat man sich dort irgendwie nichts anmerken lassen, so richtig.
Okay.
Also es war immer noch eine sehr positive Stimmung irgendwie.
Ja, das war aber ja auch im Großen und Ganzen hauptsächlich die Leute von der Haupttribüne.
Ja.
So, und das sind ja dann in den meisten Fällen, ja, die lieben ihren Verein auch, sind aber vielleicht manchmal doch nicht in der Intensität verbandelt, wie das bei den Ultras der Fall ist. Also ich würde sagen, die geben wahrscheinlich zeitlich, wenn man so vom Faktor Zeit ausgeht, dann ist das die Zeit, wo sie sich mit Rapid beschäftigen, wenn Rapid spielt. Und das ist bei vielen anderen Menschen ja noch viel Zeit drumherum.
Ja, ich meine, das waren ja nur ein paar Minuten nach Spielende praktisch.
Ja. Wenn man jetzt gesagt hat, die große Versteigerung ist um 23.30 Uhr, wären wahrscheinlich nicht mehr so viele gewesen von denen. So, das meine ich damit so ein bisschen. Ja, was das nicht schmälern soll. Ich meine, das ist ein total tolles Ergebnis und das freut mich, dass das so geklappt hat. Hatte da aber auch keine Zweifel, dass ihr das da nicht irgendwie noch gewuppt kriegt. Ja.
Ja.
Ja, und dann bist du zum Zug, nachdem du noch deine Lernsession abgeschlossen hast und hattest deine erste Zugfahrt in dem Single-Abteil, glaube ich, oder? War das ein Single-Abteil?
Ja.
Oder war das einfach ein doppeltes, wo nur einer drin lag?
Also ich glaube, man hätte das Abteil auch zu einem Viererabteil machen können, aber es war einfach nur ein Bett, war praktisch ausgeklappt so.
Genau, weil es war das Einzige, was A, was buchbar war.
Ja.
Und B, das wäre es natürlich auch das gewesen, je nachdem, wie die Preisunterschiede sind, dann nehmen wir das, weil du dann ohne Maske schlafen kannst. Das heißt, du hattest eine relativ gute und ruhige Nacht.
Ja, sehr. Also ich habe lange gebraucht, um einzuschlafen, weil ich eben auch über viel nachdenken musste. Aber ich habe dann gut geschlafen und auch relativ lang. Also hatte so 6,5 Stunden, glaube ich.
Ja, das ist mehr, als dein Paxi geschlafen hat. Der testweise mal die... Wie heißt die?
Die Minicaps.
Die Minicap ausprobiert hat. Also quasi, ich glaube, Vorbild ist da sogar Japan gewesen, ne? Oder? Die da zuerst angefangen haben.
In Japan gibt es die oft als Hotelersatz
quasi. Ja. Genau. Und sind also quasi kleine, wie so, als würde man in so eine MRT-Röhre reinklettern, so ein bisschen. Die habe ich ausprobiert und es war keine gute Erfahrung, muss ich sagen. Was hauptsächlich daran aber liegt, dass die Breite haut nicht hin. Ich denke mal, das waren so 60 Zentimeter oder irgend sowas. Das langt mir nicht, tut mir leid, da komme ich nicht mit hin. Also es war immer ein Riesenakt, sich zu drehen und zu wenden. Das zweite war, dass mein Gepäck nicht in das, also es gab separate Gepäckfächer und so weiter, das fand ich richtig gut gelöst, auch sehr smart, alles sehr platzsparend und trotzdem mit genügend Platz versehen. Und ich würde auch sagen, man kann da zu zweit wirklich auch bequem reisen. Du hast zwischen den Cabins hast du die Möglichkeit, ganz hinten wie so einen Vorhang zu öffnen. Das heißt, wenn du zu zweit reist, kannst du dich hinten in der Ecke quasi über so eine geöffnete Schiebetür unterhalten. Aber
man kann ihn nur zu zweit öffnen, oder?
Was meinst du?
Also kann ich einfach so neben mir öffnen?
Nein, das muss von beiden Seiten aufgeschlossen sein. Dann geht es, wenn es von einer Seite verschlossen ist, bleibt zu. Was wäre das denn, wie creepy? Überleg mal, du liegst da und schläfst und macht einer dieses Ding auf und guckt dich an oder so.
Ja.
Nein, das geht nicht. Ansonsten hast du hast wirklich alles, was du brauchst. Aber die Länge war für mich ein Problem. Ich würde sagen, das sind wahrscheinlich entweder so, ich glaube noch nicht mal, dass es 2 Meter komplett sind oder es sind gerade so 2 Meter. Also irgendwie kam es mir halt auf jeden Fall zu kurz vor. Und ich hatte zusätzlich halt das Problem, dass ich eigentlich meinen Rucksack mit in diese Kabine reinnehmen musste, weil die nicht in das Gepäckfach gepasst hat. Also habe ich den sehr smarten, die hatten so einen ausklappbaren Tisch. Also du liegst dann in dieser Cabin drin und dann hast du quasi links so eine Schiene. Und in dieser Schiene ist ein Tisch, den kannst du vor- und zurückschieben. Oder komplett hochklappen, total smart gelöst. Und ganz hinten rechts in der Ecke hast du noch so ein Bedientableau, Temperatur, Licht und so weiter. Also es ist wirklich im Vergleich zu dem, was wir schon an Nachtzügen gefahren sind, es ist eine absolut luxuriöse Situation. Ne?
Ja.
Das muss, um dass wir uns da nicht falsch verstehen. Und du hast halt auch mehr, ich sag mal, für dich Privatsphäre, weil du halt nicht in so einer Sechserkabine mit 6 Leuten untereinander, wo du auch jeden Jahr siehst, wo jeder, das ist ja dann schon auch nochmal was anderes. Also das war das Positive. Aber es war knüppelhart. Es war wirklich richtig knüppelhart. Ich habe ohne Decke geschlafen. Ich habe alles, was ich finden konnte, hingelegt, weil ich gedacht hätte, bin ich so fett geworden oder sind diese was ist hier irgendwie? Das war sehr, sehr hart und sehr, sehr unangenehm. Und dass ich mich so nicht drehen konnte, das war so nicht meins, muss ich sagen. Ja.
Ich bin schon gespannt, wenn ich immer aus. Also es ist schon ein Gamechanger ohne Maske in Einzelabteilen, die aber nicht so teuer sind wie ein Einzelabteil. Also das ist schon.
Ja, ja. Das ist ein Punkt. Also ich glaube, dass es, wenn man sich da gut vorbereitet, dass man guckt, okay, wie löse ich, weil du wirst mit deinem Rucksack genau dasselbe Problem haben. So. Das heißt, was man sich überlegen kann, da sind ja auch Sitzwagenbereiche, dass man sagt, man nimmt seine wertvollen Sachen, Laptop und so weiter, das, was man vielleicht oben braucht, mit oben in die Kabine. Dann hat man zusätzlich nochmal zwei Fächer direkt am Platz, also an der Leiter, wo man hochgeht, sind nochmal ein Schuhfach, wo man seine Schuhe reinmachen kann, verschließbar. Und nochmal ein großes Gepäckfach, wo also so ein breiter Koffer vielleicht so tief reinpasst oder so. Und da könnte man ja dann auch nochmal Sachen reinmachen und den Rest würde man dann einfach im Sitzbereich liegen lassen. Das haben viele gemacht insgesamt. Ja. Du kennst ja unser Glück. Ja, wenn du was liegen lässt, dann klappt das ja meistens nicht so gut. Oder wenn wir runterreisen, dann ist ja auch mal schnell ein Koffer. Das war deine Anreise nach Zürich. Wo sie uns gleich einen ganzen Koffer geklaut haben. Das habe ich auch schon wieder völlig
verdrängt. Zum Glück nicht den mit dem Equipment.
Oh Gott.
Es war Zufall. Hm. Dass sie die gegen nochmal von nur Bettwäsche drin war.
Hm. Ja, hauptsächlich Bettwäsche. Ja. Waren schon auch noch andere Klamotten drin, glaube ich. Ich glaube, es waren auch coole T-Shirts drin. Ich weiß nur leider nicht mehr welche. Ja. Aber ich glaube, es waren von dir auch ein paar. Musst du mal gucken, wenn dir das irgendwann ein- oder auffällt. Das kann ich dir gar nicht im Detail sagen. Ja. Ja. Und dann bist du morgens angekommen in Zürich und der Aufschlag war sehr hart.
Ja.
Ja.
Ich war pünktlich immerhin, was schon mal gut war, weil es war sehr knapp kalkuliert alles. Ich bin um 8.30 Uhr sollte ich ankommen in Zürich und um 9.45 Uhr geht am Höngerberg, also am weiter entfernten Campus vom Hauptbahnhof, ging die Vorlesung los. Und es war also klar, ich schaffe es wahrscheinlich nicht nochmal nach Hause zu mir vorher, sondern ich muss direkt aus dem Nachtzug zur Uni fahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin sehr gut aufgewacht, bin auch erholt aufgewacht und ich habe gerade so das Fenster aufgemacht. Wir sind gerade so am Zürichsee vorbeigefahren und ich habe noch Essen und Trinken bekommen. Und es war schon cool eigentlich. Und dann, genau, habe noch Zähne geputzt auf der Toilette mit meinem eigenen Wasser, nicht mit dem Wasser aus dem Nachtzug. Und dann sind wir eben angekommen, pünktlich, und ich bin zur Uni gefahren, war dann also so eine halbe Stunde vor Vorlesungsbeginn war ich schon an der Uni, mit diesem großen Rucksack natürlich, und habe mich dann eben noch in die Mensa gesetzt und habe eine halbe Stunde wollte ich schon mal irgendwie was erledigen und habe dann Aufgabenblatt für diese Woche geöffnet. Dann hatte ich schon direkt keinen Bock mehr, so irgendwie. Mhm. Also es war irgendwie schon ein harter Aufschlag, hätte auch noch länger bleiben können und man wurde dann natürlich auch nicht geschont. Also dann hatte ich direkt bis 18 Uhr Uni, ich war 4 Stunden hatte ein vierstündiges Laborpraktikum an dem Tag bis 18 Uhr und ja, war dann eigentlich um 19 Uhr war ich dann erst zu Hause an dem Tag. Und so lange geschlafen hatte ich dann ja auch wiederum nicht. Und mein Kopf war natürlich eh noch ganz woanders. Und dann ging es eben direkt los mit sehr schweren Inhalten. Nicht so wirklich weitergekommen. Ja, das war schon. Also es hat alles relativ gut geklappt. Ich war sehr beruhigt, dass ich gut schlafen konnte und dass ich pünktlich war. Und deswegen ist es eigentlich so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Trotzdem war es ja ein bisschen ein Aufschlag in der Realität. Nach 3 Tagen, wo man behandelt wurde wie ein Kaiser eigentlich.
Nein, mich hat es gefreut, weil man gesehen hat, dass es dir alles sichtbar gut getan hat. Und von daher kam das, ich glaube, es waren dann auch bei mir, war das, wenn ich jetzt nur die reinen freien Tage nehme, wo ich wirklich nichts beruflich mache, dann waren Wien die freien Tage 4 und 5 insgesamt seit den letzten, ich würde sagen, 3 oder 4 Monaten. Das war schon jetzt sehr, 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 sehr wild und sehr, sehr intensiv alles auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen und von daher kam das rechtzeitig, ähnlich wie damals das Festival. Ja. So,
auch jetzt, im Wissen, dass es erstmal wieder für einige Monate die letzten
jetzt
sein
ist,
werden.
Jetzt ist erstmal wieder Ruhe, jetzt ist erstmal wieder
also jetzt ist erstmal keine Ruhe mehr.
Jetzt ist Ruhe von der Ruhe, meine ich damit so ein bisschen. Das nächste Mal, dass wir was unternehmen können, wird erst im Februar der Fall sein und dann wird es wahrscheinlich wieder Wien sein. Gucken wir mal. Dann beschließen wir es hier mit einem ganz, ganz lieben Gruß nach Wien. Vielen, vielen Dank. Wir wissen das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Freuen uns sehr, im Februar auch den einen oder anderen wiederzusehen. Ich habe das den Tag ja auch dem Alex gesagt. Das ist schon alles sehr speziell gewesen an dem Wochenende und ist dahingehend auch weniger etwas, wie wenn wir jetzt eine Lesung organisieren für Verein XYZ. So, dann haben wir auch da ja sehr, sehr häufig das Glück gehabt, dass total nette Menschen da drumherum sich um die Organisation kümmern. Aber ich glaube, dass das diesmal so hinsichtlich der Intensität mit Alex schon auch nochmal etwas ist, wo ich sagen würde, das ist schon fast eine Freundschaft irgendwie sowas, was da entstanden ist. Also es war schon sehr, 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 sehr besonders, wie man sich da Mühe gegeben hat, um insbesondere dir eine gute Zeit zu machen. Und das ist natürlich auch etwas, was ich nicht vergesse so schnell, sodass, was auch immer da mal anliegt, wir auch ein bisschen in der Schuld der Ultras stehen. Hoffe aber jetzt, dass wir erstmal ein fantastisches Spendenergebnis vorantreiben. Wir packen die Aktion und auch den Verein nochmal in die Links. Wir haben da heute gar nicht drüber sprechen können, aber auch das wurde zwischendurch mal so gefragt, hinsichtlich Vereins, bezüglich des Namens und so weiter und was da dahinter steckt. Wenn es da Fragen gibt, gerne jetzt vielleicht einfach im Blog als Kommentar oder wenn man es auf Instagram oder sonst wo gesehen hat, dann würden wir es in der nächsten Folge einfach nochmal final mit alles nachbereiten. Und ansonsten sprechen wir da im Februar drüber, wenn die finale Spendensumme dann abgeschlossen übergeben wird.
Ja.
Jetzt machen wir Schluss für heute. Für mich geht's morgen sehr, 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 sehr früh in eine sehr, sehr heftige Woche.
Für mich geht's heute noch weiter.
Ja. Denn aktuell muss man schon sagen, ist die Kacke so ein bisschen am Dampfen, ne? Um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ich glaube, wenn man so diesen Scheißeturm, den wir manchmal so vor uns hertürmen, in der Höhe misst, dann würde ich sagen, der Burj El Arab oder wie er heißt, muss jetzt aufpassen. Burj Khalifa. Burj Khalifa meinetwegen, genau. Der muss jetzt ein bisschen aufpassen, so langsam. Das ist schon, wir machen das schon und wir wollen da natürlich auch, oder passen da ja immer auf, dass wir dass wir das Schlechte möglichst aus dem Podcast rauslassen. Es sei denn, es ergibt sich nativ aus dem Gespräch heraus. Aber das vielleicht so als auch sinnbildlich nochmal, auch an uns geht weder die globale Situation vorüber, auch das muss man vielleicht mal immer wieder sagen, und die Sorgen, die damit einhergehen, plus die Baustellen, wo wir auch ohne globale Unterstützung es schaffen, uns ziemlich tief in die Scheiße reinzureiten.
Ja.
Ja.
Deswegen sollte man auch ein bisschen Nachsicht haben, wenn das Antworten mal länger dauert. Es kommt ja, wenn man uns über Instagram anschreibt, bekommt man ja eine Mitteilung, dass ich auf Instagram die Übersicht verloren habe, dass man mir eine Mail schreiben soll. Und die Mails lese ich auch prinzipiell alle. Ich habe in den letzten 2 Wochen vor meinem Posteingang kapituliert, um ehrlich zu sein. Ich sehe auch nicht, wann genau ich dort da wieder über die Lage ein bisschen Herr werde, weil jetzt kommt erstmal die Lernphase bald, da werde ich gar nichts machen, da werde ich lernen. Und dann habe ich 2,5 Wochen wo ich von Uni frei habe, wo ich versuchen werde, dort hinterherzukommen. Ich lese alles, was man mir per Mail schreibt. Ich versuche das, wo konkrete Fragen gestellt werden, auch so schnell zu beantworten, wie es mir möglich ist. Auch das kann aber dauern, so. Und das, wo man mir keine konkreten Fragen stellt, das lese ich und nehme es in jedem Fall zur Kenntnis. Aber wenn ich dort jetzt praktisch eigentlich nichts mehr zu sagen habe, sondern wenn ich das so zur Kenntnis nehme, mich drüber freue, etc., dann antworte ich auch nicht immer nochmal drauf. So. Mhm. Ja.
Und zusätzlich muss man vielleicht auch, wo wir gerade beim Faktor Zeit sind, Wir werden uns da zu Beginn des neuen Jahres da irgendwie insgesamt ein bisschen was anders überlegen müssen. Aber dass man auf jeden Fall für diejenigen, die planen, Chaos auf Augenhöhe als Geschenk, also den zweiten Teil der Wochenendrebellen als Geschenk zu Weihnachten zu verschenken, dann gibt es im Shop ja die Möglichkeit, sich eine dort eine Wunschwidmung einzutragen. Also werdet im Bestellprozess, wenn ihr das Buch ganz normal in den Warenkorb gelegt habt, da wo ihr eigentlich auch Menge und so weiter eintragt, dann steht da irgendwo, schreibe hier deine Wunschwidmung rein. Und diese Wunschwidmung, die wiederum schreibt ja Jason ins Buch, zusammen mit einer Signatur. Aber das kann er ja nur machen, wenn er hier in Präsenz ist. Also sowas wird ja nicht vorgeschrieben. Und Widmung ja sowieso nicht, geht ja dann auch gar nicht. Wir wissen ja nicht, was ihr da rein haben wollt. Von daher bitte frühzeitig dran denken, frühzeitig bestellen. Ich glaube, wenn ihr diese Folge hört, ist es schon eigentlich, würde ich sagen, fast letzte Alarmstufe, denn es ist ja wahrscheinlich jetzt schon Mitte Dezember.
Ja.
Ungefähr. Oder, naja, nicht Mitte, aber schon sehr, sehr weit. Aber ich würde mal sagen, spätestens, du bist jetzt noch zwei Wochenenden zu Hause, das ist das nächste und das übernächste Wochenende. Und da bist du immer nur den Samstag hier, meistens, wenn es schlecht läuft. Also da ist auch die Zeit sehr, sehr, sehr knapp. Jetzt klingen wir hier am Ende noch wie die Oberlehrer und erzählen allen, wie sie sich zu verhalten haben. Ist auch ein Scheißschluss.
Nee, ich finde es, ich meine.
Findest du gut so?
Es ist halt so. Zeit ist begrenzt.
Kann man so lassen, oder was?
Ja.
Also machen wir die unsichtbar oder Dings-Situation.
Ja.
Aber du kannst es ja als Gedankengang schon den Leuten mitgeben. Genau,
das ist eure Hausaufgabe praktisch. Ja.
Ja.
Ach so, ja, wir haben ja eine Kamera.
Also du kannst es auch da machen, ja, wenn du möchtest.
Ich habe jetzt hier für die nur hören, ich habe gerade meinen Stuhl, der in unserem neuen tollen Radio Rebell Podcast Studio drehbar ist. Habe ich so gedreht, dass ich in Richtung Kamera gucke. Und kann an unser Publikum die Hausaufgabe verteilen. Und zwar.
Hausaufgabe klingt auch schon wieder so, als.
Das war ja bewusst, weil du gerade über Oberlehrer gesprochen
hast. Ja, weil ich gerade sagen wollte, da sitze ich dann auch so als Podcast-Hörer und denke so, ja, da habe ich richtig Bock drauf, dass du mir eine Hausaufgabe gibst.
Ja. Und zwar werden wir in der nächsten Radio Rebell-Episode, weil das etwas ist, wo Papsi mich neulich, als ich in der S-Bahn gesessen habe, plötzlich angerufen hat und sehr randomly diese Frage gestellt hat: würdest du lieber, wenn du wählen könntest, unsichtbar sein oder fliegen können? Ja, fliegen können ohne physikalische Begrenzung praktisch. Und darüber könnt ihr euch mal Gedanken machen. Was davon würdet ihr lieber können? Ist es eine ganz eindeutige Antwort? Ist es keine eindeutige Antwort? Und was denkt ihr über diese beiden Optionen? Was sagt es über Personen aus, wenn sie diese Optionen so wählen? Darüber könnt ihr euch Gedanken machen und könnt eure Meinung dann entweder hier schon oder sonst
auch irgendwo in die Kommentare schreiben. Auch ein Bild davon insgesamt, dass ich eine Vorstellung kriege, wer liegt hier wie falsch. Es ist sehr, 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 sehr spannend.
Meinung in die Kommentare schreiben von dieser Folge oder von der nächsten Folge, denn in der nächsten Radio Rebell-Folge werden wir das Thema dann mal debattieren.
Genau.
Ja.
Das wird sehr, sehr unterhaltsam, glaube ich.
Mhm.
Man könnte sich gleichzeitig, könnte man die Frage auch ergänzen. Das wäre die Optionsfrage für die ganz Fleißigen. Kennst du noch diese Bienchen, diese Fleißbienchen?
Nee, an der ETH gibt es immer, auf jedem Übungszettel gibt es eine Aufgabe mit einem Stern, die besonders schwer ist, die freiwillig ist, die nicht zum Bonus zählt, sondern die man machen kann, wenn man
Nein, ich meine hat. Unter einer Arbeit, wenn du es besonders gut gemacht hast, dann gab es da nicht früher irgendwie so ein Fleißbienchen, was da reingeklebt
wurde?
Ach
so, ja, so ein Stempel oder so
ein oder Sticker. Oder ein Stempel oder ein Sticker oder sowas, genau. Und die Fleißbienchen-Aufgabe wäre, parallel dazu überlegen, unabhängig von der Wahl zwischen fliegen oder unsichtbar, was wäre denn die geilste Superkraft, die man sich wünschen sollte?
Ja. Und was würdet ihr, je nachdem, ob ihr fliegen oder unsichtbar wählt, was würdet ihr damit so machen? Also wie würdet ihr das nutzen?
Ja.
Ja.
Und dann besprechen wir das.
Ja.
Sehr schön.